im Nachhinein klargekommen, dass wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben. Dass, wenn sowas wie ein Lockdown kommt oder zwei Lockdown, dass wir die Gehälter trotzdem weiter bezahlen müssen oder können, und so, dass wir wirklich keine vor der Tür setzen, sondern die Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familie liegt auch bei uns. Und das ist, wenn einer klar wird, das ist schon ein Bums.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu der bisher nördlichsten Folge von The Flying Schlemmer. Ich bin heute für euch zu Gast im Münster, nicht direkt im Herzen der Altstadt, dafür im Herzen der Artischocke. Mein Gast heute ist Frederik Morell. Er ist ausgezeichnet mit 2 Sternen, 2 roten Hauben und 8 Pfannen. Bin ich so richtig?
8,5 mittlerweile, seit letzter Woche.
Seit letzter Woche. Und er kocht in seinem eigenen Restaurant. Hilf mir, Cœur des Artichauts?
Ja, Cœur des Artichauts. Der D ist einfach so, also ist nicht DE, das ist nur D, deswegen d'Artichaut.
Wir sprechen heute über die bretonische Küche, natürlich über die Artischocke, über Krebs, werfen einen Blick nochmal auf die alkoholfreie Begleitung und erfahren, ob Frederik Morell TV-Ambitionen hat. Also lass dich überraschen. Lass uns mal starten. Der Restaurantname bedeutet ja so viel übersetzt wie Artischockenherz.
So ist es. Cœur d'Artichaut bedeutet aber viel mehr. Das ist ein französischer Spruch. Jemand, der ein Herz, ein Cœur d'Artichaut hat, verliebt sich ganz schnell eigentlich. Das ist jemand, der jede Blatt bedeutet eine neue Liebe. Wir haben das ein bisschen abgeändert, dass jede Blatt für uns ein neues Gericht ist, ein neuer Stammgast, ein neuer Gast allgemein, dass wir versuchen, dadurch die zu begeistern, nicht zu lieben, sondern zu begeistern.
Wer kam auf die kreative Idee?
Also ich hatte andere Namen im Kopf, Elisabeth Thor, und wir haben uns irgendwie in der Mitte getroffen. Wir haben tatsächlich lustigerweise eine Tasche zu Hause, so eine Einkaufstasche, da stand Cœur d'Artichaut drauf, und wir kamen drauf irgendwie, dass das cool war, und dann mit dem Namen und so in Verbindung, ja.
Also habt ihr eure Entscheidungen so getroffen? Also ich weiß nicht, ihr daheim, also ich daheim treffe meine Entscheidungen, wenn wir uns daheim überhaupt nicht einig sind. Kennst du das Krokodil, das so zuschnappt, wenn man auf den
Zahn
schmeckt? Genau, das ist unser Entscheidungskrokodil.
War nicht schlecht.
Der, wo verliert, der hat halt dann Pech und der andere hat Glück gehabt, und die Entscheidung wird genommen. Also wenn ihr euch daheim uneinig seid mal, könnt ihr euch auch ein Krokodil anschaffen.
Ja, gut zu wissen.
Du bist ja ursprünglich Bretone. Ich habe versucht zu recherchieren, ob es so ein typisches bretonisches Rezept mit Artischocken gibt. Gibt es aber nicht.
Nicht zwingend, aber in der Bretagne ist ein der größte Produzent für Fein, für Fisch und für Gemüse aus Frankreich. Unter anderem Blumenkohl und Artischocke. Wenn du bei uns um die Ecke fährst, also Felder voller Artischocke, du hast wirklich ganze Felder. Egal ob der kleine Poverade oder der große Camus, das sind, also soweit das Auge reicht, das ist richtig cool.
Und die ist ja auch sehr vielseitig verwendbar. Also man kann sie ja, glaube ich, kochen, braten, dämpfen, grillen. Wie verwendest du sie am liebsten?
Ja, alles. Also ich mag sehr gerne Püree draus. Wir machen aktuell einen Butter, haben wir neu entwickelt, weil wir immer unser Apéro ist ein Blatt Artischocke, sodass die Leute quasi in unsere Welt eintauchen. Und wir machen die entweder mit verschiedenen Emulsionen, entweder mit Trüffel oder mit Schalotten. Das Ganze ein bisschen wie Richtung diese klassische Artischockensalat, was du mit Vinaigrette bekommst, haben wir so quasi interpretiert. Und mit den ganzen Abschnitten und so machen wir einen Butter.
Okay. Und du hast jetzt nicht in jeder deiner Karten eine Artischocke mit?
Nee. Also mittlerweile ja, weil der erste Apéro der Artischocke ist, aber ansonsten nicht.
Okay. Gibt's was, auf das ich aufpassen muss, wenn ich mit der Artischocke koche?
Ja, ist recht bitter, ne? Also das ist, also man kann nichts Falsches machen. Also die Blätter zu messen oder der Stiel ist schon ekelhaft, muss man sagen. Der Stiel ist richtig bitter. Aber kochen ist das einfachste Weg. Du kochst die für 20 bis 25 Minuten in einen Courbouillon mit Gewürz und dann ist fertig. Und dann kannst du da die Blätter einfach alle abessen und dann Herz. Also einfacher geht's nicht. Und es ist eine einfache quasi Sommervorspeise.
Viele legen sie auch ein.
Eben, machen wir auch. Ist auch vielseitig, ne? Und gibt's Getränk draus und so weiter. Also schon cool. Cooles Gemüse.
Wenn man sie einlegt, wie legt man sie ein? Oder hast du da einen Tipp?
Entweder ein klassischer Süßsauerfond, heißt ein Teil Zucker, ein Teil Essig, ein Teil Wasser, und dann die gewisse Gewürze reinmachen. Man wegen Knoblauch, Thymian oder so, dass man schon diese gewisse Würzigkeit gibt und einfach alles aufkochen, auf die vorgegarte Artischocke einlegen und dann einfach stehen lassen.
Du hast ja, bevor du dieses Restaurant eröffnet hast, ja bereits in Hamburg einen Stern gekocht. Also ist ja jetzt nicht dein erster. Hier hast du mittlerweile ja zwei. Damals im Seven Oceans.
Genau.
Was waren die Gründe denn eigentlich, die Zelte abzubrechen und dann ins, ja, ich will jetzt nicht sagen beschaulich, weil es ist schon groß, aber nach Münster zu gehen?
Ja, ganz klar. Also Hamburg ist eine schöne Stadt zum Besuchen, aber zum Dortleben, das ist einfach auf Dauer. Da sind 1,8 Millionen Einwohner, da sind 1 Million Besucher im Jahr plus die ganzen Leute, die aus der Umland wohnen. Das ist einfach viel zu viel und dann mir war zu viel. Ich wollte einfach ein kleinere Stadt werden. Das war klar, dass wir uns selbstständig machen und Hamburg ist der Markt schon ein bisschen übersättigt, was sich Sterne-Restaurant geht. Im Gegenteil, Münster war extrem viel zu tun. Da gab es ein Sterne-Restaurant, der wurde geschlossen und hier war quasi, ja, Niemandsland ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber war viel zu tun. Und das war meine Idee, nach hier zu kommen. Elisabeth kam aus Münster und ich wollte einfach zurück in eine kleinere Stadt, einfach neue, für Familiengründen ist die Stadt perfekt und eine tolle Atmosphäre.
Ja. Ja, ich war jetzt im Vorfeld vor unserem Gespräch, bin einmal so durchgeschlendert, mache ich oftmals einfach, um so ein bisschen Gefühl für die Stadt zu bekommen und nicht nur immer die Restaurants zu sehen. Also ist schon sehr schick und man, glaube ich, geht da so einen halben Ring durch die Fußgängerzone und kann man dann auch schon gut was erleben. Und die wart ja auch erst im Feinschmecker gestanden jetzt vor kurzem. Da kommen wir aber später noch ein bisschen drauf, um so ein bisschen genauer Münster uns mal anzuschauen und wie sich das Ganze entwickelt hat. Als du von Hamburg geplant hast, nach Münster zu gehen, das war ja klar, ihr macht ein eigenes Restaurant auf. Welche Gedanken gingen dir denn damals durch den Kopf alles, als du es geplant hast? Da waren ja sicherlich auch Ängste dabei oder einfach drauf los?
Ja, schon ein bisschen drauf los und einfach der Lust, selber zu entscheiden, was passiert. Wenn ich morgen Tischdecke machen will, dann mache ich Tischdecke. Ich will eigene Verantwortung haben und selber entscheiden, was passiert. Natürlich auf der anderen Seite ist uns aber im Nachhinein klar gekommen, dass wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben. Dass, wenn sowas wie ein Lockdown kommt oder zwei Lockdown, dass wir die Gehälter trotzdem weiter bezahlen müssen oder können und so, dass wir wirklich keine vor der Tür setzen, sondern die Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familie liegt auch bei uns. Und das ist, wenn einer klar wird, das ist schon ein Bums, ne? Das ist schon greifeiner.
Und auch beim Restaurant vom Konzept her, wie bist du da vorgegangen? Oder war das alles schon oder ist das auch einfach entstanden?
Also wir haben immer so ein offenes Konzept gehabt, machen wollen. Am Anfang wollten wir diese klassische Chef-Tresen machen, also Chef-Table-Tresen. Dann waren wir in Kopenhagen in 2017, im Geranium, im Kado und dann in ein Chef-Table-Tresen-Konzept. Und Geranium und Kado haben uns fasziniert, weil du hast ein komplett offenes Konzept, du kriegst alles mit, was in der Küche passiert, hat aber deinen eigenen Bereich. Du hast deinen Tisch, du musst nicht mit links und rechts sprechen, wenn du keinen Bock hast, sondern du kriegst alles mit, ist aber für dich. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben eine komplett offene Küche, wir verstecken nichts, du kriegst alles mit. Wenn ein Topf runterfällt, dann fällt es runter. Wenn es nicht so läuft, dann merkst du das auch. Die Köche bringen das Essen selber raus, sodass wir einfach mehr Köche als Service-Mitarbeiter haben. Dafür ist der Service da für den Gast. Wirklich für das, was gelernt wurde. Nicht um zu annoncieren, Gericht, die ich ja nicht vorbereitet habe, sondern einfach Weinservice, Wasserservice und einfach der Gast einfach einen schönen Abend zu machen, dass er ein bisschen näher sich fühlt und wir kümmern uns um Eindecken, also um Teller eindecken und annoncieren.
Bei euch ist das ja auch alles sehr, sehr großzügig gestaltet. Also man hat schon sehr viel Luft zwischen den Tischen und
das sehr stimmt, viel Platz. Ja, ja. Also wir haben nur 9 Tische, von daher ist es so auch wichtig, dass wir gut laufen, was natürlich spätestens seit der zweiten Sterne sehr gut läuft, klar.
Also angefangen hat das Ganze ja vor 5 Jahren, mit einem schnellen ersten Stern.
Ja, 400 Monate, das war Wahnsinn, weil wir haben zu dritt gestartet, also meine Frau schwanger im Restaurant, im Service, ich und mein Zuschef in der Küche und mit der Erwartung, dass wir versuchen, auf einen Stern zu gehen, dann immer, mehr Mitarbeiter und mittlerweile sind wir insgesamt 8 in der Küche, 4 im Service plus meine Frau noch zusätzlich und die Kinder quasi. Also wir sind riesen gewachsen in diese 4 Jahre oder 400 Jahre nächsten Monat. Das ist schon krass. Das ist einfach Wahnsinn.
Ja, und auch die Sterne sind gewachsen. Also aus einem sind 2 geworden. Ja. Letztes Jahr im Ich glaube, März war die Verleihung.
Ja, genau. 4. April, ein Tag nach meinem Geburtstag, war ein schönes Geburtstagsgeschenk auf jeden Fall.
Kam der zweite für dich aus heiterem Himmel oder hattest du schon im Gefühl?
Wir hatten ein Gefühl, weil wir haben extrem hart dafür gearbeitet, sag mal so, seit Ende der zweite Lockdown, also 21. Dann verliert die Zeit. Also nach Ende der zweite Lockdown haben wir gemerkt, okay, wir haben Bock, wir wollen es in. Und dann haben wir erst im 22 uns die Wege gegeben. Wir haben mehr eingestellt in der Küche. Wir waren dann statt zu 5 waren wir zu 7 auf einmal und hatten mehr Möglichkeit. Und wir haben daran gearbeitet. Und jede Gast seit 2021, 22 hat uns gesagt, Mensch, ihr seid 2 Sterne wert. Und natürlich, wenn da so ein paar Gäste sind, hörst du nicht zu, denkst du, das ist schön für die Ego. Aber wenn da so jede zweite Tisch irgendwann ist, denkst du, da passiert was. Und als wir eine Einladung bekommen haben, war schon so Erleichterung als, scheiße, wir sind eingeladen, aber wofür? Weil mittlerweile, früher war ein Garant, du bist eingeladen, kriegst 1, 2, 3 Sterne. Mittlerweile haben die so viele Nebensachen wie Grünstern, wie Service Award, Jungchef Award und so weiter. Plus, die laden normale Leute ein, dass du überhaupt nicht mehr, also ist nicht garantiert, wenn du da hingehst, hast du einen Stern, also keinen Stern. Aber er war cool, ja. War schon ein Wahnsinnsgefühl.
Lieber Guide Michela, also nächstes Jahr, also 2024, werden wir nicht mehr hinkriegen, aber 2025, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne einladen. Ich komme auch gern und schaue mir das Ganze mal vor Ort an. Du hast gerade gesagt, ich wollte eigentlich fragen, was sich von 2019 auf 2023 verändert hat oder 2024 bisher, also bis zum zweiten Stern. Du hast gesagt, ihr seid mehr Personen in der Küche geworden. Das bedeutet aber auch, ich stelle es mir vor, die Abläufe, die müssen sich ja dann erstmal wieder neu finden. Oder geht das dann von automatisch?
Es ist schon sehr automatisch. Wir haben so ein spezielles Konzept, dadurch, dass die Köche selber das Essen rausbringen. Die stehen 100% in der Konzept, die verstehen, tragen das Konzept mit sich und mehr Ende ergibt mehr Möglichkeit. Und dass du feiner wirst, dass du präziser wirst, dass du besser wird. Dadurch konnte ich mich auch rausnehmen aus einem Posten und so einfach mehr übergreifen, aber überall wirklich so ein bisschen helfen, dass wir das Niveau überall erhöhen. Weil wenn du als Küchenchef auf einen Posten blockiert bist, ist dein Posten bestimmt der Beste, was auch immer, weil du der mit dem meistens Kenntnis, aber denen kannst du nicht die andere helfen. Und das war ein wichtiger Punkt, dass ich mir rausnehmen aus der Posten, dass ich wirklich Abend Passdienst mache und dann nur noch so wirklich die Leute nochmal so, wir probieren es und versuchen so unser Niveau zu steigern.
Hat dich persönlich der zweite Stern verändert?
Nein. Also ich finde es lustige Frage, also falsche Wort, aber interessante Frage, weil viele denken, alles ändert sich mit dem zweiten Stern, aber du kriegst den zweiten Stern für die Arbeit, die du im Vorjahr gemacht hast. Und das vergessen so viele. Die denken, oh mein Gott, ich habe hier den zweiten Stern, ich muss das und das und das machen. Nein, du hast die bekommen, für was du schon gemacht hast. Warum solltest du das ändern? Das ist genau, was du machen sollst. Du sollst bleiben, wie du bist und versuchen, einfach zu konsolidieren. Und das ist, was wir letztes Jahr gemacht haben. Nach der zweiten Stern haben wir versucht, einfach uns zu stabilisieren, nochmal die Basis quasi erweitern, versuchen, also nicht besser zu werden, sondern wirklich uns nochmal die Basis besser zu machen, sodass wir jetzt dieses Jahr wieder eingreifen.
Werbung.
Gerade ist Olafsson in aller Munde. Sie bieten neben kostenlosen Online-Kochveranstaltungen mit Spitzenköchen wie Ernst Schassberger oder Vitus Winkler auch die Pfanne fürs Leben. Und genau das wollte ich für euch mal testen. Also habe ich das Team von Olafsson mal angeschrieben und sie waren so nett und haben mir eine Kupferkernpfanne zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, die Kupferkernpfanne von Olafsson hält, was sie verspricht. Der eingearbeitete Kupferkern sorgt dafür, dass die Pfanne schnell und gleichmäßig heiß wird, sodass mir anfangs gleich etwas verbrannt ist und ich seitdem nur noch auf den Stufen 5 bis 7 koche. Und das spart mir natürlich Zeit und schon auch mein Geldbeutel. Dann kann ich die Pfanne problemlos in den Geschirrspüler packen und ein ganz großer Pluspunkt, Olafsson verwendet die faktisch beste Beschichtung auf dem Markt und sollte sie dennoch mal beschädigt sein, bietet Olafsson einen Wiederbeschichtungsservice an. Ich habe mit der Pfanne von Saftingsteaks bis süßen Kaiserschmarrn alles ausprobiert und sie hat mich total überzeugt. Schaut euch die Pfanne auf www.myolafsson.com an, den Link dazu packe ich in die Shownotes und wenn ihr zuschlagt, dann gebt beim Checkout den Code FLYINGSCHLEMMER ein und ihr bekommt noch einen edlen Pfannenwender aus Walnussholz im Wert von 29 Euro gratis dazu.
Werbung Ende.
Jetzt nehmen wir die Podcast-Folge ja vor der nächsten Sterneverleihung bereits auf. Aber jetzt schon mal ein bisschen vorausgeblickt und ihr da draußen könnt dann einfach schauen, ob Frederik recht gehabt hat. Gibt es Köche, von denen du sagst, sie hätten es verdient, dieses Jahr, also 2024, einen Stern zu bekommen oder die Sterne auch zu vermehren?
Schwieriges Thema, ne? Weil es gibt A, was du siehst, so die persönliche Bindung zu Leuten. Ich würde mich freuen, wenn Chris Kaiser aus Freiburg zum Beispiel einen Stern bekommt, weil er mit mir damals gearbeitet hat und ich sehe, was er macht. Ich finde es cool, wenn mein ehemaliger Sous-Chef Fritz in Bonauer einen Stern bekommt, wobei ich denke, dass es ein bisschen zu früh ist. Sowas würde ich mir super freuen, aber in die Sterne gucken, das ist so, das ist... Da gehört, wie alles im Leben, super viel Glück dazu, ne? Dass die Tester am richtigen Tag, am richtigen Ort sind, dass du an den Tag so kein Thema hast, dass alles abläuft super und das, was die sehen, dass das mehr ist. Und ich meine, bei 2 Sternen reden wir vom 3 bis 5 Besuch, bei 3 Sternen vom 8 Besuch im Jahr. Das ist nicht so, heute war ich stopp, morgen bin ich flop, sondern das muss wirklich die ganze Zeit sein. Deswegen, dafür, seit wir Kinder haben, essen wir zu wenig und sind zu wenig unterwegs, um da wirklich was zu sagen. Also wenn mein Kumpels noch besser wären, dann finde ich cool, aber man steckt nicht drin.
Bleiben wir mal bei dir. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du bist gebürtiger Bretone, 1988 in Brest geboren.
Ja.
Und die Einstiegsfrage zu deiner Person, die kommt heute von meinem letzten Podcast-Gast. Also wir sind bei der Cheffrage angelangt. Der letzte Gast ist Claudio Del Principe aus Basel, Kochbuchautor. Kennst du ihn?
Nein.
Sorry. Dann hole ich dich kurz ab. Claudio hat 2-mal den Kochbuch Gourmand World Award oder World Cookbook Gourmand Award gewonnen. Genau, ist glaube ich gebürtig aus Italien und beschäftigt sich viel mit Nudeln und Sauerteig. Auch eine total, also ihr könnt es nachhören in der letzten Folge, total interessante Person. Es war auch ein total interessantes Gespräch. Bevor ich die Frage von Claudio dir aber jetzt vorspiele, mal eine Frage vorneweg. Wie fühlt man sich denn in dem Moment, wo du jetzt weißt, es kommt eine Frage von wem extern, aber du weißt nicht, was auf dich zukommt. Es kann ja bei dieser Kategorie mal alles kommen.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf der Frage, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt die Frage beantworten kann, je nachdem, in welche Richtung das geht. Aber deswegen, mal sehen.
Dann lass uns mal reinhören.
Alors, bonjour, Frédéric. Grüße aus Basel. Frédéric ist gebürtiger Bretone. Ich war leider noch nie in der Bretagne. Ich weiß aber, dass es in der Bretagne Gerichte gibt, typische traditionelle Gerichte, wo du dir die Zunge brichst, schon nur beim Aussprechen. Und ich würde gerne fragen, gibt es ein traditionelles bretonisches Gericht, das du, Frédéric, eigentlich gerne auf die Karte nehmen würdest, aber vielleicht ein bisschen Angst hast, dass du damit deine Gäste in Deutschland überfordern würdest?
Super gute Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass wir viel Kindheitserinnerung von mir haben auf der Menü und da gehört auch ein paar spezielle Produkte dazu. Also Zungenbrecher wie Kikafas, was ist im Prinzip Schwein gekocht mit in einem Sud mit ziemlich viel Kohl gegrillt und Gemüse und so weiter. Und da drin wird eine Bohrweizen-Farz quasi gekocht. So ein Gericht haben wir schon mehrmals gemacht, aber ein bisschen, wir nehmen nicht die Gerichte so, wie die sind. Wir versuchen, die schon ein bisschen zu ändern, dass sie zu unserer Küche passen. Ein anderes Produkt, was wir recht Schwierigkeit haben, ist Andouille. Andouille ist ein Kuttelwurst aus der Bretagne, die mit extrem viel Pfeffer und geräuchert wird. Allein der Geruch. Du riechst, wenn das ist. Das ist so, du riechst das schon ein paar Meter entfernt und wir haben einen Grünkohl-Twist gemacht letztes Jahr und vorletztes Jahr mit dieser Andouille und die Resonanz bei der Gäste war entweder ich liebe es oder boah, nie wieder bitte. Deswegen haben wir auch dieses Jahr bei unserer Grünkohl-Kong gar keins benutzt, sondern wir haben das versucht, den Geschmack, diese Würzigkeit und diese Pfeffrigkeit anders zu bekommen, ohne diese. Ja, also das schmeckt nach Stahl. Ne? Das ist so, das riecht nach Stahl, das schmeckt nach Stahl. Ist nicht für jeder dabei.
Was sind denn für dich, sag jetzt mal, die typischen bretonischen Gerichte, die du auch mit zu Hause verbindest, mit Mama-Küche?
Lustigerweise hat meine Mutter wenig gekocht worden, sondern eher mein Vater. Und von daher war das selbst wenn nicht so krass kreolisch, das war schon öfter mit Gewürze. Mein Vater kommt aus La Réunion, was direkt neben Mauritius ist, und da haben wir viel Fuchsteintopf oder Sardineintopf, der irgendwie so ein sich selber beigebracht, und das sind Curry, das ist das kreolische Wort für Curry im Prinzip, eine andere Gewürz und eine andere Art und Weise, viel davon, und das koche ich super gern zu Hause, aber auf den Niveau zu bringen, dass wir kochen, ist ja super schwierig.
Was zeichnet für dich die bretonische Küche ein bisschen aus? Also Buchweizen, Meeresfrüchte,
typisch? Genau, ja, typisch, und auch lustigerweise Mischung. Also mehr Landrichtung, so Schwein und Auster, Schwein und Jakobsmuschel, aber auch Algen eingearbeitet mit anderen Produkten. Diese Mischung macht's aus, das ist richtig cool. So Hummer und Blutwurst oder solche Sachen, wo du denkst, kann nicht funktionieren, aber irgendwie doch, das ist cool.
Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, wir verbinden jetzt die Artischocke und deine bretonische Heimat und nennen das Gericht dann einfach Artischocken à la Bretagne und die Zubereitung wären gekochte Artischocken und gefüllt mit Kräuter, Knoblauch, Meeresfrüchte, würdest du es durchgehen lassen?
Schon, aber also es gibt bretonische Art, gibt es nicht, so wie Grenoble-Art, so wie Fingerwerder-Art und so. Das ist kein typische Garnitur in Frankreich, von daher kann man machen, was man will. Das ist das Coole dabei, aber ich würde es durchgehen lassen, ja.
Hast du alles da dafür?
Nein.
Wenn du mal Lust hast, neue Karte, probier es aus.
Gerne.
Idee, dann einfach ein Gang von The Flying Schlemmer hier. Was würdest du denn jedem raten, der jetzt sagt, ich habe mal Lust, bretonisch zu kochen und habe circa eine halbe Stunde Zeit, 45 Minuten. Gibt es ein Rezept, das du da jedem mit auf den Weg geben kannst?
Ich würde mit Crepe starten. Also ich tue mich schwer mit dem Thema, weil es gibt Crepe und Galette natürlich. Viele denken, dass Galette salzig sind und Crepe süß. Wenn du bei mir in der Bretagne, da wo ich herkomme, frag nach einem Galette, kriegst du einen Keks, weil da sind so bretonische Kekse süß, und da sind Galette. Und Crepe gibt es bei uns salzig mit Bohrweizen, süß mit Bohrweizen oder Weizen. Und der Teig ist vegan, vegetarisch, du kannst alles laktosefrei, glutenfrei, du kannst alles machen damit. Das ist nur Mehl mit Salz und Wasser. Und das ist genial, das ist im Prinzip so wie eine bretonische Pizza. Du kannst alles drauf machen, was du willst, wie du es machen willst, und die Kreativität hat keine Grenze. Nur, das muss vernünftig gemacht werden. Und diese Gespräch mit Galette und so, das macht mich so, also ich krieg wirklich einen Hals dafür, ne? Weil für mich ist das so, viele, ich könnte mir vorstellen, dass sie die Crepe nach Deutschland gebracht haben, gesagt habe, komm, wir machen das einfach, wir erklären das, und dann irgendwann keinen Bock mehr zu erklären, gesagt, okay, weißt du was, Galette ist salzig und Crepe ist süß, und das geblieben. Das hat was mit Herkunft zu tun, je nachdem, wie du die Bretagne siehst, der weste Teil der Bretagne, der Crepe, der rechte Teil, der oste Teil der Bretagne sagt Galette, darum geht es. Und ja, das ist einfach das traurig, dass das nicht vernünftig erklärt wird. Das nervt mich, weil ich bin damit aufgewachsen, und viele glauben mir nicht, wenn ich sage, nein, wir haben kein Galette, wir haben Crepe, also nur süß und Weizen, nein. Und dann musst du so viel erklären, und das ist so, hey, hör mich zu, ich bin Breton, ich bin dort aufgewachsen, ich weiß, wovon ich rede. Aber ja, naja.
Du hast ja jetzt hier nicht nur das Gourmet-Restaurant, sondern auch deine eigene Creperie hier.
Genau.
Was waren da für die ausschlaggebenden Gründe, da noch ein zweites Standbein aufzubauen?
Es gibt kein Creperie in Münster. Wir essen sehr gerne Crepe, und wir wollten einfach uns ein Creperie aufbauen, sodass wir auch Crepe essen können. Das Problem ist, dass wir hatten am Anfang 5 Tage die Woche. Von daher, die Dienstage konnten wir Crepe essen, und mittlerweile ist es so, wir haben nur noch 4 Tage Woche, also Mittwoch bis Samstag kommen wir nicht dazu, der Crepe zu essen. Das ist einfach, der Sinn der Sau ist weg, aber trotzdem, wir sind sehr zufrieden damit. Eine andere Restaurant einfach. Die Leute, die unsere Küche erleben wollen, auf eine andere Art und Weise, viel lockerer, viel bodenständiger, mit anderen Zutaten, ist gut für den.
Was denkst du eigentlich über die Crepes, die man in Deutschland bekommt? Also in den Volksfesten, Weihnachtsmärkten im Winter?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das macht noch diese Crepe-Galette-Geschichte noch schlimmer. Weil wenn du sagst, wir machen Crepe, die denken, ja, ihr macht Crepe mit Nutella für 3,20 €. Und du denkst, nein, also vernünftige Crepe. Und ja, das ist viel Gesprächsstoff natürlich. Und aber wir kommen gut rein. Wir wollen auch kein Nutella auf die Karte, sondern machen nur Schokoladencreme selber, die auch top ist. Aber wir versuchen da schon der Niveau anzupassen, aber die andere Crepe, das ist so, ja, schade eigentlich, ne?
Welche Füllungen sind für dich ein No-Go?
Eins. Also ich bin offen für alles, wirklich, tatsächlich. Ich finde Weizencrepe mit salziger Sache finde ich schwierig, so wie die auf dem Jahrmarkt, wenn die dir ein süße Weizencrepe mit Schinken und Käse bieten, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich mit Bohrweizen aufgewachsen bin. Aber hey, jeder soll es wissen.
Die Krebs, sag ich jetzt mal, auf den Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, die sind ja mittlerweile auch furchtbar teuer geworden.
Ja.
Wo siehst du, was ist ein fairer Preis?
Schwer zu sagen. Also ich finde Preisthematik in Deutschland recht schwierig, weil man kann sich beschweren, dass bei A und B günstiger ist, aber du weißt nie, was für Verträge die dahinter haben. Was sind die für Miete, was sind die für Mitarbeiter, was haben die für Versicherung? Das finde ich eine Thematik, die einfach angesprochen werden werden. Man kann nicht mehr sagen, okay, das ist ultra teuer, das ist ultra günstig, weil das spielt viel mehr Rolle als nur der Warenansatz mittlerweile. Und das vergessen oft die Leute. Es greift mich manchmal an, wenn Leute sagen, hey, ihr seid teuer geworden. Und ich sage, ja, aber wir haben einen Top-Mitarbeiter, wir sind viel geworden, wir haben uns erweitert. Natürlich muss so ein gewisses Mittelding sein, dass du nicht so, dass die Leute trotzdem das bekommen für deren Geld, aber da spielt so viel Faktoren mittlerweile mit, vor allem mit den Krisen, der Mehrwertsteuererhöhung, dann Ukraine-Krise, die Preis vom Strom, vom Gas, vom Wasser, die einfach explodieren, plus die Lebensmittel, die einfach so kaum teuer geworden sind. Das spielt auch eine große Rolle mittlerweile und deswegen ist die Geldfrage, finde ich, immer sehr relativ.
Ja, und aber am Ende des Tages ist es ja, sag jetzt mal, Qualität hat halt einfach seinen Preis und wahrscheinlich passt dann aber auch das Sprichwort, was nichts kostet, ist nichts wert.
Ja, das stimmt, ja, definitiv.
Bleiben wir nochmal kurz beim Krepp, da ein, zwei Fragen habe ich dazu noch, bevor wir dann wieder den Rückschwenk machen zu dir und zu deiner bretonischen Herkunft ein bisschen. Hat es ein Krepp schon mal auf deine Karte hier im Restaurant geschafft?
Jein, also als Apéro, so ein Mini-Crepe hatten wir mal, also wir haben Bohrweizen-Cracker und die typischste Crepe, was du bekommen kannst in der Bretagne, ist Crepe komplett. Das ist Schinken, Käse, Ei. Und das haben wir interpretiert mit quasi so einem Bohrweizen-Cracker mit einem Käsecreme, Würfel vom gerösteten Speck und dann eine Wartelei als Spiegelei. Also das war ein lustiger Twist, aber ja, das ist so... Du kannst es nicht wirklich machen. Also du könntest quasi als Taco machen, dann würde es funktionieren, aber dann bist du weg von der Idee, was ein Crepe tatsächlich ist.
Machen wir mal einen Rückschwenk wieder bei der bretonischen Küche. Wir waren ja bei dem Thema eigentlich, bevor wir zum Crepe abgebogen sind, was man einfach gut und schnell daheim nachmachen kann. Gibt es auch gute Kochbücher für bretonische Küche?
Es gibt schon ein paar, aber die meisten findest du nicht hier. Also es gibt ein sehr bekannte bretonische Krimi, die mittlerweile 8 hat, mit dem Kommissar Dupin und so weiter. Und das hat quasi für die Deutsche nochmal die Bretagne komplett geöffnet. Dass sie so nochmal, dass die Deutsche nochmal viel in die Bretagne gehen, weil das ist super gut beschrieben. Auch die Hintergrundgeschichte, wie die Bretonen sind, aber auch die Paysage, also der Bretagne selber, die Küste, aber auch der Land, super gut. Und der hat einen Corbo mit einem Chor aus Concarneau gemacht, der auch in Deutschland ist. Der ist ziemlich gut. Ansonsten, die meisten sind wirklich in der Bretagne zu bekommen. Aber ich habe letztes Urlaub im Sommer, glaube ich, 2-3 Bücher gekauft. Einen über Austern, allgemein so mit sowas wie 10-15 Austerproduzenten und die erklären, wie die das machen, deren Familiengeschichte und so. Eins über die Bretagne selber, über sehr spezielle Produkte über die Bretagne und dann Ort verbunden und so weiter. Also es gibt schon tolle Bücher, muss man aber wie alle Bücher einfach durchblättern und gucken, passt das zu mir oder nicht.
Hast du selber schon mal überlegt, eins zu schreiben?
Ja, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich will das, weil wir haben so eine Küche, die sich bewegt. Wir wechseln das Monat, jeden Monat das Menü. Wir haben 96 Gänge im Jahr. Es ist eine Thematik für sich, plus ich kann überhaupt nicht schreiben. Also ich kann schon schreiben, aber nicht so ein Cowboy. Wir schreiben selten Rezepte, sondern bei uns sind so Basis. Deswegen... Ich habe mal noch nicht gefasst, was für ein Corbo das ist. Ob das ein Corbo nur mit Bilder ist und so grobe Einrichtungen, ob das ein produktrelevantes Corbo ist. Viele Bedanke. Irgendwann wird es soweit sein, aber noch nicht.
Du sagst ja selber über deine Küche, das ist eine Mischung aus der bretonischen, kriolischen und westfälischen. Hauptaugenmerk aber auf bretonisch.
Ja.
Wie zeigt sich das wieder? Wie kriegst du die Mischung gut hin?
Also kannst nicht sagen, diese Menü ist bretonisch, diese Menü ist kreolisch, diese Menü ist westfälisch, das ist wirklich ein ineinander. Wir sind in Westfalen näher, von daher haben wir viele Produkte aus Westfalen. Ich bin aber aus der Bretagne und in der Bretagne, wir haben extrem viel Fisch, Meeresfrüchte und Alge aus der Bretagne und wir versuchen so eine Mischung zu machen. Die kreolische Seite passiert eher im Hintergrund, wir haben der ein oder andere Gericht, das schon sehr, ja, kreolisch ist fast schwer zu sagen, wenn mir kreolische Gewürze oder Produkte ist, zum Beispiel haben wir jetzt aktuell 2 auf der Karte, aber das ist eher für mich Kindheitserinnerung, wie mein Vater gekocht hat und diese Geschmäcker, die ich versuche nochmal hinzubringen, das ist alles ein Hinein, manchmal so mehr von der einen, mehr von der anderen, aber die Produktherkunft ist oft Bretagne und Westfalen.
Ja. Die kreolische Küche, du nutzt, hast es ja gerade selber gesagt, auch viel die Gewürze.
Ja.
Was sind da deine Favorite-Gewürze?
Masale. Masale ist eine Abwanderung von der Garam Masala aus Indien. Es ist ja so, dass La Réunion eine Insel ist und irgendwann hatten die keinen Mitarbeiter mehr. Weil man die aus Indien, China, Südafrika, Madagaskar und so Mitarbeiter geholt und die haben deren Kultur gebracht. Und das ist eine bunte Mischung. Das ist wirklich ein Potpourri auf La Réunion. Du hast alle Religionen und die leben alle miteinander. Und die haben alle deren Küche gebracht und die haben sich aber auf La Réunion nochmal geändert. Also der Masale, bisschen wie Garam Masala, aber nicht so scharf, ein bisschen fruchtiger. Das ist einer. Und dann das zweite wäre Boucané. Boucané ist ein Schweineschulter oder ein Schweinebau, der 3 Tage über Holzfeuer geräuchert wird. Der bleibt aber so semi-roh, der ist ultra intensiv und hat schon einen Geschmack, was, das ist kein Speck, das ist wirklich speziell.
Hast du bei deinen Eltern, bei deinen Großeltern, dir damals viel vom Kochen abgeschaut und gibt es da ein Gericht, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall verloren gehen? Also wenn ich mir selber anschaue von meiner Oma, ich habe da so ein paar Gerichte, die hat sie mir jetzt alle aufschreiben müssen, auf dem Computer, ein bisschen länger gedauert, aber ich habe sie, weil ich sage einfach, okay, irgendwann wird die Zeit kommen, so traurig ist das dann auch sein wird, aber die Gerichte, die dürfen nicht verloren gehen. Dann muss ich sie selber nachkochen können oder meine Frau oder wie auch immer und die sollen weitergegeben werden und vielleicht irgendwann an meine Kinder auch.
Das ist nicht. Also meine Großmutter in der Bretagne hat sehr viel gekocht, aber ich kann mich nicht, also ich habe nie mit ihr in die Küche gestanden und sie ist recht früh gestorben und aus La Réunion genauso und dadurch, dass La Réunion einfach ultra weit ist, haben die super selten gesehen und das ist einfach alles, was ich habe, ist von meinem Vater. Aber wir haben frisch Fisch gegessen, aber nicht zubereitet irgendwie. Das war so einfach pochierte Fisch mit Kartoffeln. Die Kartoffeln waren aber, mein Großvater hat gedüngt mit der Dünger war die Alge und dadurch so einen besonderen Geschmack bei der Kartoffel gehabt und solche Sachen. Aber das ist kein Rezept an sich. Das ist wirklich so, ja, herrliche Küche oder einfach kochen mit was man wirklich in die Hand bekommt.
Mit dir möchte ich heute noch ein Spiel spielen. Habe ich noch nicht gemacht. Bist auch der Erste. Noch eine Geschichte hier im Podcast heute. Hast du bestimmt schon mal gehört und ganz simpel, ich sag dir immer 2 Begriffe und du sagst mir letztendlich, für was du dich entscheidest. Okay. Ich habe immer versucht, ein bisschen die bretonische Küche mit der westfälischen so ein bisschen in Verbindung zu bringen und schau mal, was da rauskommt. Westfälischer Pickard oder Crepe?
Crepe.
Warum?
Ist mein Lieblingsessen. Ganz einfach.
Münsterländer Käseplatte oder bretonische Butter?
Bretonische Butter. Ganz klar. Also so ein geiler Butter wie in der Bretagne. Es ist lustig, wenn du in den Supermarkt gehst, also so ein Regal, die, weiß nicht, 5 Meter lang mal 2 Meter hoch ist. Davon hast du 5 Meter mal 2 Meter Salzbutter und dann in einem kleinen Ecker so 5 verschiedene Marken, die Süßbutter, also normale ungesalzene Butter mal. Bei uns ist Korn mit Salzbutter ganz normal. Hier wird es anders gemacht, aber selbst die Patisserie bei uns kocht mit Salzbutter. Das, also die ganze Croissant und so, die schmecken anders. Und der Butter ist echt geil.
Cidre oder Bier?
Bier.
Also 2-2-1 im Moment für für deine Heimat, für deine Herkunft. Ich komme nicht drum rum, ich bin in Münster. Ich muss eine Tatortfrage stellen. Ja. Thiel und Börne oder Thorsten Falke aus Hamburg?
Ja, Thiel und Börne.
Hat der Tatort für euch in Münster eine besondere Bedeutung?
Es ist lokale Stolz. Ne? Das ist die beide oder der Münster Tatort ist der beliebte in Deutschland. Man sagt, das ist auch irgendwie die beide, die machen das richtig cool. Die waren auch beide bei uns essen. Nacheinander, es war irgendwie lustig, bei denen zu sein. Und die sind nicht so viel an. Also schon ein bisschen anders, als sie im Fernsehen sind, aber das sind so trotzdem beide recht lustige, herrliche Menschen.
Nutzt man das dann auch, wenn sie da sind, mal zu, ins Gespräch zu kommen, oder lässt man sie einfach ganz wie normale Gäste?
Ja, wir lassen die wie ganz normale Gäste. Wenn die sprechen wollen, dann machen wir, und wir haben natürlich ein Foto mit der ganzen Crew gemacht, aber mehr machen wir nicht. Wir lassen die Leute schon für sie sein. Wenn die mit uns sprechen wollen darüber, dann klar, gerne, aber wir machen das nicht extra so öffentlich und hey.
Gab es Feedback?
Ja, die waren begeistert. Also ist ja so, dass Alex Prahler als erstes war und dann hat der Jan-Josef Fiefers ihm gesagt, dass es so geil war, und dann ist er gekommen, so ein, zwei Wochen später. Das war schon lustig.
Fehlt jetzt nur noch Christine Urspruch.
So ist es.
Also auch da, wenn du es hörst, Frederik wartet. und dann schauen wir mal, ob wir die ganze deutsche Schauspielprominenz einmal nach Münster kriegen.
Ja, wer weiß.
Würdest du dein Restaurant für eine Tatortfolge auch mal zur Verfügung stellen?
Ja, sehr gerne. Das Ding ist, die Namen ändern die alle. Also die alle Namen ändern, sowohl von mir, von das Restaurant und so. Aber und das Dekor, ich würde lieber in eins mitspielen irgendwie. Meinetwegen als Fulgurant einfach in die Ecke und einfach so nichts machen, als wirklich da sein und nicht das Ort erkennen, was ich kreiert habe.
Würdest du auch die Leiche spielen?
Ja, unbedingt.
Generell kommt ja Münster derzeit sehr gut weg. Ich habe es vorher schon gesagt, der Feinschmecker titelte erst in der Ausgabe 324 von der Studentenstadt zur Gummi City. Wie kam es denn zu der Entwicklung in Münster? Du hast ja vorher auch gerade selber gesagt gehabt, als du kamst, war hier nicht viel los. Nee. Mittlerweile gibt es ja doch ein bisschen mehr.
Ja, ist ja so, dass Laurin Kuchs, der früher in Homburg war, in Jellyfish, auch nach Münster, aus Münster kam und nach Münster zurückgekommen ist. Wir sind nach Münster gezogen und ein Restaurant, der auch länger in Münster ist, hat sich so weiterentwickelt bis zu Stern. In 2020, als wir den ersten Stern bekommen haben, hat dann ein anderes Restaurant, das Ferment, auch einen Stern bekommen. Die haben im folgenden Jahr aber geschlossen, und dann bis der Wechsel vom Laurin ins Brust oder Keule hat gedauert. Wir waren quasi eineinhalb Jahre lang waren wir alleine hier als Sterne-Restaurant und mittlerweile drei und mit uns als zwei Sterne, und man merkt, dass die restliche Gastro-Szene sich auch entwickelt. Langsam, aber stetig, und das ist schön zu sehen.
Also ich habe den Artikel auch gut durchgelesen, und da sind auch sehr viele Tipps drin. Also jetzt nicht nur im Fine Dining Bereich, sage ich jetzt mal, sondern auch in der bürgerlichen Küche.
Genau.
Und was waren da die ausschlaggebenden Kriterien auch so ein bisschen? Seid ihr da viel im Kontakt? Hilft ihr euch untereinander? Habt ihr da auch so eine Gruppe? Ich habe die Frage, glaube ich, in Nürnberg und in München schon mal gestellt. Ja,
wir haben eine WhatsApp-Gruppe, und dann, wenn irgendwas passiert, so wie der Artikel vom Feinschmecker, gratulieren wir uns gegenseitig. Wenn irgendwie, ja, wenn Verdacht auf Tester manchmal ist, dann auch schreiben wir an, hey, ich habe einen Gast bei mir, der ist, oder wenn wir irgendwas brauchen, so helfen wir uns gegenseitig mit Produkt, weil du deine Trüffellieferung erst morgen kommt, dann kriegst du heute von einem anderen Kollegen Trüffel. Das ist schon Zusammenhalt, und wir verstehen alle sehr, sehr gut. Das ist keine Konkurrenz, sondern das ist einfach, wir sind da füreinander und unterstützen einander natürlich, ja.
Trefft ihr euch auch regelmäßig?
Das nicht, weil ich habe selber zwei Kinder, wenig Zeit. Laurin hat drei Kinder, Spitzner hat ein bisschen mehr Zeit als uns auf dem Papier. Aber wir schaffen es nicht erstmal, aber vielleicht später.
Zum Schluss möchte ich jetzt noch mal einen intensiven Blick auf die alkoholfreie Begleitung werfen. Also wir haben in den ersten beiden Folgen ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Ja, da war es für mich ehrlich gesagt ja auch noch was Besonderes. Mittlerweile lerne ich so auch ein bisschen von Folge zu Folge. Ich bin ja auch selbst Lernender in jedem Gespräch. Ja, dass es gar nicht mehr so unüblich ist und mittlerweile sehr, sehr viele anbieten, allerdings leider in unterschiedlichen Qualitäten. Bei euch ist es ja so, ihr gehört laut dem Gusto zu den Top 10 in Deutschland, was die alkoholfreie Begleitung angeht. Daher möchte ich das Thema jetzt heute schon noch mal ein bisschen aufrollen. Was macht denn für dich eine qualitativ hochwertige alkoholfreie Begleitung aus? Also ich habe selber mittlerweile schon einige probiert auch. Und ich sage jetzt mal, wenn man es in einer Skala von 1 bis 10, das geht von 3 bis 10.
Ja, das Thema alkoholfreie Begleitung ist recht schwierig, weil das ist eine zusätzliche Flüssigkeit, was du bei dir einnimmst. Das heißt, wenn du 8 Gänge isst, also quasi 16 Gänge drin, weil von Menge her, das ist schon schwierig. Und mit Alkohol erreichst du andere, andere Tiefe vielleicht. Deswegen ist es oft einfacher, mit Alkohol zu arbeiten. Die alkoholfreie Begleitung bringt aber viel mehr Kreativität mehr. Also ich weiß, mittlerweile nehmen wir den gleichen Preis damit, weil unser Barchef einfach 2 bis 3 Mal die Woche über 3 bis 4 Stunden da tüft und macht und er fermentiert und er macht Sirup, reduziert das Ganze, dann klärt das als Milk Punch oder mit Eiweiß und so. Es ist ultra viel Arbeit geworden. Und bei der Wein ist ja so, klar, Einkaufspreis ist teurer, aber Flasche auf, servieren.
Wie kommen auf die ganzen Ideen?
Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir im Prinzip jeder Menü von uns hat so ein Blatt für die Küche, wo jede Komponente draufsteht. Und wenn er nicht sicher bist, der schreibt das sich vor und dann erklärt mir, was er in der Drink vorhat. Ich erkläre ihm wiederum, was ich ihm mit dem Gericht vorhabt und was ich mich vorstellen würde, was fehlen könnte oder was ich mit dem Wein schon mal sagen würde, weil der Wein könnte uns so Cremigkeit bringen oder Würze oder wiederum Säure. Und an Frage dessen arbeiten wir zusammen so. Also der schreibt sich das vor, hat sich ein paar Ideen. Es ist wichtig, weil komplett, dass er unabhängig von mir ist und dass er nicht von mir beeinflusst wird. Und dann packen wir unsere beide Seiten zusammen. Ich meine, wir haben angefangen vor 3, 3,5 Jahren damit. Das war... Wir hatten selber gemachte Cocktails, teilweise gekaufte Sachen, so wie Rotwein, alkoholfrei und so. Und mittlerweile sind wir bei 95% bis 99% selber machen. Jetzt aktuell haben wir im Menü ein alkoholfreies Bier, weil die einfach geil ist. Und die passt super gut zu Grünkohl, aber die restliche Sache macht er komplett selber. Das sind sehr gute Alternativen auf dem Markt, aber oft zu süß. Das ist ein großes Thema. Also wenn du, da sind Hersteller für alkoholfreie Getränke, die sind gut und auch der Markt hat sich entwickelt, wenn du guckst, du kriegst alkoholfreie Mezcal, Whisky, Gin, Wodka und so, das ist gut, musst du aber trotzdem nochmal einlegen, nochmal verfeinern, weil die reichen nicht aus, also da fällt oft die Tiefe und da ist Robin super gut, dadurch, dass wir hatten das damals mit Nils, unser Restaurantleiter, entwickelt und mittlerweile macht das Robin. Die sind beide aus der Bachszene. Von daher haben diese Cocktailentwicklung im Spiel und das bringt viel mehr Tiefe. Also der versteht viel mehr vom Cocktail als und versucht die so in seine alkoholfreie Begleitung zu bringen.
Aber es ist ja sicherlich ja sehr viel Wissen, was man auch braucht. Es gibt ja sehr viele Techniken, Methoden, ja. Und ja, im Prinzip ist es ja schon ähnlich wie Kochen dann letztendlich, halt ja. Nur mit Getränken.
Der zieht seine Schürze an, geht dann erd und kocht, reduziert, filtriert, entsaftet und dann klären und der macht extrem coole Sachen und dadurch, dass er wirklich, wie ich gesagt habe, aus der Cocktailwelt mal, dann macht er einen Twist auf einen Gin Tonic, aber dann der Gin hat er infusiert mit gerösteten Fenchelsamen, dann anstelle der Tonic macht er einen selbstgemachten Saft aus der Easy Boy Flasche. Es ist schon, wo du denkst, okay, Wein ist klar, der richtige Wein aussuchen, aufmachen und bei denen ist so, das ist so viel im Vorfeld und dann jeden Tag quasi mit dem Espuma nochmal gucken, dass er die perfekte Konsistenz bekommt, das ist nicht ohne.
Wird sich deines Erachtens die alkoholfreie Begleitung generell noch weiterentwickeln? Weil du hast es gesagt, ich persönlich finde es genauso. Es ist ja meines Erachtens so viel facettenreicher, da man ja dann nochmal ganz andere Geschmacksnuancen reinkriegen kann im Vergleich zum Wein.
Ja, also wir haben grundsätzlich keine Weinbegleitung bei uns im Restaurant, sondern Getränkebegleitung, weil wir haben zum Beispiel jetzt eben diese Monate haben wir sowohl ein Cidre als auch ein Bier im Menü, weil bei manchen Gericht Wein funktioniert, aber an andere Getränke wie ein Cocktail oder ein Cidre, ein Bier, kommt so viel näher an, als was du erweitern musst. Und wir haben mit, ohne und gemischte Begleitung, wir verkaufen 85% Begleitung allgemein im Restaurant bei uns und dann du merkst, okay, viel Alkohol, viel gemischt und alkoholfrei wird immer mehr. Du hast jeden Tag mittlerweile eine alkoholfreie Begleitung, so vom weiß nicht, vom 8 Tischer, so 3 Tische, die auf jeden Fall entweder eins davon, sodass sie fahren, oder wirklich beide nehmen. Das ist super spannend und die Resonanz ist einfach toll. Also wir hören vom anderen Kollegen, die das auch machen und unsere Stammgäste gehen auch viel essen in andere Sterne-Restaurants, die sagen, was wir machen, ist schon sehr besonderes aufgrund dessen, dass es so diese Cocktail-Ähnlichkeit hat, ja.
Hast du ein paar Grundpfeiler, die auf jeden Fall immer passen? Also ich denke jetzt mal an unsere ganzen Hobbyköcher, die zuhören und vielleicht das auch mal hören möchte. Also beispielsweise ganz einfach dunkler Traubensaft zur Ente. Es ist jetzt ganz, ganz, ganz simpel. Aber das nochmal mit einem Ticken Raffinesse.
Ja, tatsächlich haben wir machen selber Rotwein. Wir lassen auch Holzrösten daran ziehen, um diese Holznutz zu geben. Dann arbeiten wir mit verschiedenen Tee, um diese herbe Note zu bekommen, die der Wein hat und so. Also es ist nicht mehr nur so Traubensaft und dann Dankeschön, sondern das ist, steckt viel mehr drunter. Dann macht er aus alkoholfreier Rotwein macht er vielleicht einen Sirup, um der Wein ein bisschen Tiefe zu geben. Es ist krass. Was wir auch gerne machen, ist Kräuterfies. Im Prinzip werden wir Kräuteröl haben, mixen wir die mit einem 40-prozentigen Sirup und dann hast du eine Basis und dann kannst du shaken mit Zitronensaft, Eiweiß und dann mit Sprudelwasser aufgießen. Funktioniert sehr gut zum Käsegang, wenn du viel Kräuter auf dem Teller hast, dass du so da, je nachdem, was du für Kräuter gearbeitet hast, kriegst du schon viel Tiefe, ein bisschen Süße, aber auch diese sprudelig, macht das Ganze ein bisschen leichter.
Also würdest du sagen, kann man auch ganz gut vereinfacht daheim nachmachen?
Ja, man kann auch, wenn man auf Alkohol Bock hat, einfach Gin daran machen und dann so ein Kräuterfies mit Gin quasi. Also das ist, das taugt die Kreativität dieser alkoholfreien Begleitung. Das ist so Wahnsinn, weil denkst, wir gucken uns nicht nur nach A und nach B, was die anderen machen. Wir haben schon unser eigenes Stil. Versuchen aber aus der Cocktailwelt rauszuholen und wie können wir irgendwie die Nuance bringen. Und das ist manchmal Kopfzerbrechen, weil manche Cocktail so 2 Minuten perfekt. Und dann, wenn er die Cocktail macht für die neue Karte, zum Beispiel jetzt haben wir gesprochen, für März, was wir machen, dann geht er nächste Woche in die komplette Probe. Das ist so, teilweise macht er so 10 Probe und wir sind immer noch nicht zufrieden damit. Wo irgendwie eine Note fehlt, wo die denken, wie kriegen wir das hin? Und dann ist schon Vorplanung, wenn du anfängst, so Fermentation und so, so also andere Note gibst, eine gewisse Salzsäure oder so. Ach, das ist wirklich heftig.
Welche Getränke würdest du sagen, passen einfach gut zusammen? Was passt beispielsweise gut zu Fisch?
Weißwein alkoholfrei machen wir selber zum Beispiel. Einfach aus Rieslingsaft oder Chardonnay-Saft oder Weißburgundersaft alkoholfrei. Und da drin arbeiten wir auch zum Beispiel Ananasschale, wenn wir überhaben von der Ananas und ein paar Kräuter. Wenn du das Ganze in einen Rosé-Touch geben kannst, kannst du einfach Tee und dann Himbeer oder Kirsche reinbringen kann, dann hast du direkt einen Rosé. Also das ist, es ist nicht simpel, weil die Geschmäcker so zu kriegen, dass das nicht zu süß ist, ist das Tricky ist das nicht zu süß ist. Das ist super schwierig. Aber klappt. Es ist, aber was wir gerne sonst machen, was super, super gut ist auf der alkoholfreien Marke, ist Floreal und Vibrante von Martini. Das sind beide Wermut, einmal der Weiß, einmal der Rot. Die sind, wenn du eine blinde Verkostung hast, denkst du, ich trinke gerade Alkohol. Das ist Wahnsinn. Und dann so quasi ein Martini mit einem alkoholfreien Gin und nochmal ein paar Gewürze reinzumachen, also direkt ein cooler Cocktail auf jeden Fall. Also das ist schon cool.
Ja, so ihr Lieben, mit diesen ganz vielen Tipps und Tricks war es das dann auch schon wieder von der heutigen Folge. Aber wie es immer so ist, die letzte Frage oder das letzte Wort gebührt dann vor der Verabschiedung dann dir. Und die letzte Frage an dich heute, was sollte man einen Bretonen niemals fragen?
Es gibt diese Konkurrenz zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ne? Und das Gleiche gibt es oft in der Normandie, zwischen der Normandie und der Bretagne. Deswegen immer mit dem Thema Normandie immer aufpassen. Das ist sehr wichtig. Mont-Saint-Michel ist ein sehr kritischer Punkt, weil früher war auf der Seite der Bretagne, mittlerweile Normandie und so. Das ist schwierig, ja.
Also, mit diesen Tipps, vielen lieben Dank, Frederik, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und merke ich immer persönlich bei einer Aufnahme, wenn die Zeit verfliegt und man dann auf die Uhr schaut und sagt, oh, wir reden schon wieder fast eine Stunde. Du gehst nun in die Geschichte ein, als erster 2 Sterner bei The Flying Schlemmer, kann aber verraten, bald kommt schon der nächste. Mögen sich die Geschichtsbücher noch weiter füllen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und konntet wieder einiges mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne, wenn möglich, eine Bewertung da, am besten 5 Sterne bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Das hilft natürlich sehr, andere Menschen auch auf The Flying Schlemmer aufmerksam zu machen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Schaltet wieder ein. Bis dorthin. Ciao, Servus und macht's es gut.